Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kam nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samaria Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr:
Gib mir zu trinken.
Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm:
Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin?
Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr:
Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh.
Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben kühlt.
Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen.
Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher.
Ich habe keinen Mann.
Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierhin hast du wahr geredet.
Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse.
Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.
Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen.
Ich bin es, der mit dir redet.
Auch ich begrüße Sie zu diesem Gottesdienst. Wir haben den Predigttext im Vorprogramm bereits in voller Länge gehört, aus Johannes 4, die Verse 4 bis 26. Der Titel der Predigt lautet: Auf das Äußere bedacht. Auf das Äußere bedacht. Jesus wandert mit seinen Jüngern vom Gebiet Judäa, unten zu sehen, nach dem Gebiet Galiläa, oben nördlich. Dabei führt der Weg durch Samaria oder Samarien, können wir auch sagen, außerhalb von Sychar, nahe des 128 vor Christus zerstörten Sichem, macht Jesus bei einem Brunnen Jakobs einen Halt. Es ist um die sechste Stunde, was zwischen 11 und 12 Uhr mittags ist. Wir haben gehört, dass die Jünger in die Stadt Sychar gingen, um Essen einzukaufen. Eine samaritanische Frau kommt zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Jesus beginnt eine Konversation. Dies ist für die Frau kaum zu fassen, denn wir vernehmen in Vers 9, dass die Juden keinen Kontakt zu den Samaritern pflegen durften. Es heißt hier im Text: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Die Feindschaft zwischen den Israeliten und Samaritanern war schon alt, war schon seit länger her. Sie ist uns im Buch Esra vermittelt, im Alten Testament. Die Samariter hatten die 5 Bücher Mose zwar als Grundlage ihres Glaubens, jedoch pflegten sie auch noch Verehrung anderer Götter, was die Bibel als Götzendienst bezeichnet und was die Bibel verwirft, da es nur einen Gott anzubeten gilt. Ebenso waren die Samaritaner Juden, Israeliten, welche sich mit nicht-israelitischen Menschen vermischten, also Ehen führten. Wohl aus diesen 2 Gründen wurden sie vom Volk Israel abgelehnt und man sollte mit ihnen keinen Kontakt pflegen. Im Buch Esra wird uns im 4. Kapitel davon berichtet. Das Volk Israel des Nordreiches ist mit dem Propheten Zerubabel um ca. 540 vor Christus aus der Deportation, wie wir hier dargestellt sehen, zurückgekehrt und darf den Tempel wieder aufbauen. Die Samaritaner möchten dabei behilflich sein, wie wir in Esra 4, 2 bis 3 nachlesen können. Es heißt hier, da traten sie zu Zerubabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten zu ihnen, also die Samaritaner ist gemeint, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr. Und ihm opfern wir seit Tagen Asharadons, des Königs von Assur, der uns hierher heraufgeführt hat. Da sagten Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen, ihr habt nichts mit uns zu tun bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein, wir werden dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, befohlen hat. Soweit aus Esra 4. Danach, nach diesem Ereignis, bauten sich die Samariter auf dem Berg Karizim, der war eigentlich gerade vor Augen jetzt, also von unserer Geschichte her, sah man ihn gerade, von Sichar her. Daher bauten sie auf dem Berg Karizim einen eigenen Tempel zur Anbetung Gottes, welcher um 128 vor Christus von den Makkabäern zerstört wurde. Daher fragt im Laufe des Gespräches die Samariterin den Herrn Jesus, wie wir 4, Vers 20 bis Vers 20 lesen, unsere Väter haben auf diesem Berg, und da kann sie auf den Berg Karizim zeigen, angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. In Bezug auf die Lehre stützt Jesus die Meinung und Aussage seiner Landsleute, der Israeliten, gegenüber der Samaritanerin, indem er der samaritischen Frau klar sagt, dass das Heil aus den Juden kommt. Und die Samaritaner in Unwissenheit, in Unkenntnis sind und dies klar falsch lehren. Jesus sagt, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Jesus jedoch trennt ganz klar zwischen der Lehre, die von den Samaritanern vertreten wird, und dem Menschen, der hinter dem Volk der Samariter steckt. Dadurch, dass Jesus bereit ist, mit der samaritanischen Frau zu sprechen, bringt er den Wert jedes Menschen vor Gott an und für sich zum Ausdruck und lehnt somit die völlige Ablehnung der Israeliten gegenüber den Samaritern ab. Dies tut Jesus nicht nur an dieser Stelle unserer Geschichte, des Predigttextes, sondern auch ganz eindrücklich im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, welches Jesus vor seinen Landsleuten, den Israeliten, erzählt. Als ihn ein Gesetzeslehrer, als ein Geschulter im Alten Testament mit einer Frage zu provozieren sucht. Das Verhalten Jesu, seine Worte zu diesem jüdischen Gesetzeslehrer, zu diesem jüdischen Theologen, müssen wir mit diesem Hintergrund dieses feindseligen Verhaltens der Israeliten gegenüber hören, mit diesen Ohren betrachten. Es ist uns in Lukas 10, Vers 30 bis 32 so beschrieben. Jesus aber erwiderte und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halb tot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso kam aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Also provokativer scheint mir und beschämender kann man es fast nicht mehr formulieren, was hier Jesus sagt. Der Priester und der Levit des Volkes Israel sollten dem Volk Israel und den heidnischen Völkern ein Vorbild sein. Und diesem Landsmann wohlgesagt, denn davon können wir ausgehen, wenn es heißt, dass ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinunterging, und diesem Landsmann helfen. Dann kommt der verfeindete Fremde, der Samaritaner, aus dem anderen Volk, mit dem man nichts zu tun haben will, welches schon mehrere hundert Jahre verfeindet war, und hilft diesem Israeliten. Wir lesen im Text weiter, Vers 33 bis 35. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, sagt Jesus darauf, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Der Gesetzeslehrer der Israel gibt Jesus richtig zur Antwort, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Und Jesus sagt zu ihm: Geh hin und handle ebenso. Nun, das müssen auch wir uns zu Herzen nehmen. Jesus zeigt also mit seiner Konversation mit der samaritischen Frau seine Wertschätzung diesem Menschen gegenüber, der samaritischen Frau. Weil er damit allen zeitlichen Normen, Traditionen, die dazumal galten, zuwiderhandelte. Erstens, ein Mann spricht nicht mit einer Frau. Und zweitens, ein Israelit spricht nicht mit einem Samariter, erst recht nicht mit einer Samariterin. Gib mir zu trinken, sagt Jesus nun in unserem Text. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Zurück zu der Frage Jesu an die Samariterin: Gib mir zu trinken, und zur erstaunten Nachfrage der Frau. Danach antwortet Jesus zu ihr die folgenden Worte: Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Es ist uns klar, dass Jesus hier von einem geistlichen Trank spricht. Jesus spricht vom Wasser für die Seele, von einem unsichtbaren Trank für die Seele des Menschen und nicht vom irdischen Wasser. Die Frau begreift noch nichts und fährt fort, Vers 11 und 12, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Hier kommen wir nun zu meinem Hauptpunkt der heutigen Botschaft. Die Frau denkt im Irdischen. Sie ist mit ihren Vorstellungen, mit ihren Gedanken, mit ihren Wünschen ganz im Irdischen gefangen. Genauso sind wir Menschen mit allgemein oft veranlagt. Wir denken im Jetzt, in der Welt. Es ist eine unserer großen Gefahren, dass wir das Irdische erwarten und im Irdischen verhaftet bleiben. Jesus fährt in seiner Rede fort und wird noch deutlicher, Vers 13 bis 15. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Wir merken an den Äußerungen der Frau, sie hat immer noch nichts begriffen. Sie ist sogar noch intensiver in ihren irdischen, weltlichen Vorstellungen gefangen und will von diesem Wasser von Jesus, das sie vor erneutem Durst bewahrt und sie dadurch in ihrem Leben Vereinfachung, ein bequemeres Leben erreichen kann. Sie nicht mehr zum Brunnen kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Eine mühsame Arbeit weniger hat in ihrem Leben. Wie oft wollen nicht auch wir es in unserem Leben bequemer haben, leichter haben, komfortabler? Wie oft erwarten wir von Gott, von Jesus, dass er uns das Leben erleichtert? Auch wir sind dieser Gefahr ausgesetzt, dass wir im Irdischen verhaftet bleiben. In der heutigen Christenheit, so meine ich, ist dies sogar sehr groß geschrieben, im Irdischen zu Hause sein und sich das Leben zu erleichtern. Dazu ein Beispiel, das ich gerade vor kurzer Zeit mitgehört habe und Sie Anteil lassen möchte. Am 27. März 2018, also gerade 14 Tage her, am Dienstag vor Ostern kam auf SRF Kultur im Radio eine interessante, jedoch auch erschütternde Sendung über Christen in Afrika. Nur kurz hier als Zwischenbemerkung, hier im Westen, wie ich umkreist habe, ist Senegal, da ist Annelies Goldschmidt im Moment tätig. Und Jessica, die jetzt im Urlaub ist, unsere Missionarin, ist in Ruanda, das ist, habe ich jetzt auch umkreist. Und wir vernehmen nun vor allem von Nigeria und von der größten Stadt in Nigeria, Lagos, durch diese Sendung. Unter dem Titel Erlöse uns aus der Armut. Erlöse uns aus der Armut ist auf SRF Kultur unter der Rubrik Kontext diese Sendung von Simon Jacki nachzuhören. Es wird berichtet, dass die Pfingstbewegung die auf der ganzen Welt am schnellst wachsende christliche Gemeinschaft überhaupt ist. Also alle christlichen Gemeinschaften, Katholiken, Reformierte und so weiter mit einbezogen. Die schnellst wachsende Gemeinschaft. In Lagos, der größten Stadt von Nigeria, ist in jeder Straße, so wird berichtet, eine christliche Versammlung zu finden. Nigeria hat 180 Millionen Einwohner und eine Fläche von ungefähr 924.000 Quadratkilometer. Das ist 22 Mal größer als die Schweiz und somit eigentlich gleich besiedelt wie die Schweiz, gleich dicht besiedelt wie die Schweiz. In Nigeria herrscht große Armut. 75%, drei Viertel der Menschen verdienen gerade mal $2 pro Tag. Die Menschen sehnen sich nach einem besseren Leben, ganz verständlich für alle von uns. Es wird von einem Prediger, David Ibiomi, berichtet, welcher an einem Gottesdienst von über 10.000 Menschen spricht. Er nennt seine Predigttour, die er in Nigeria abhält, in diesen Tagen durch das Land Wunderkreuzzug. 5 schwarze Limousinen fahren vor, also teure Autos, gefolgt von 2 Pickups, also offene Wagen, und hinten drauf sind bewaffnete Militärs stationiert. Sie halten an und es steigt ein lächelnder Prediger aus mit seiner Frau in einem wunderbar weißen Anzug. David Yomi spricht nun zu den über 10.000 Menschen. Wir hören einen kleinen Ausschnitt daraus, 2 Minuten, aus diesem Radiobericht.
Die Kirche Salvation Ministries steht dabei stellvertretend für eine neue Generation von Pfingstkirchen. Nicht mehr ein Leben im Paradies und eine Vergebung der Sünden steht dabei im Vordergrund, sondern die Hoffnung auf ein besseres Leben, auf Heilung von Krankheit und auf wirtschaftlichen Erfolg.
Give your ears, because miracles of all kinds will happen. Somebody's problem will end tonight.
Hört mir zu! Denn Wunder aller Art werden geschehen. Eure Probleme werden heute Nacht enden. Es ist vorbei. Vorbei mit Armut. Vorbei mit Krankheit. Es ist vorbei mit Schmerzen. Es ist vorbei mit Arbeitslosigkeit.
He said it is.
Das Konzept hat Erfolg. Gerade baut Salvation Ministries im Osten des Landes ein neues Auditorium. Es soll das größte werden der Welt und Platz bieten für 100.000 Menschen. Seine Botschaft predigt David Ibiomi nicht nur an Gottesdiensten. Er hat auch mehr als 3 Dutzend Bücher geschrieben, Rezepte für beruflichen Erfolg, Bücher über den Ausweg aus finanzieller Not und Ratgeber für eine glückliche Ehe. Mitarbeiter wählen im Publikum einzelne Frauen und Männer aus und bringen sie zum Pastor. Dieser legt ihnen seine Hand auf den Kopf, die Menschen taumeln, fallen rückwärts zu Boden, Taube beginnen zu hören, Stumme zu sprechen.
Da ist jemand mit Migräne. Du bist geheilt im Namen von Jesus. Jedes blinde Auge öffnet sich im Namen von Jesus. Wenn du blind hierher gekommen bist, schaue zum Licht. Du kannst klar sehen im Namen von Jesus. Wenn du deine Hand nicht bewegen konntest, bewege sie jetzt. Du bist geheilt im Namen von Jesus.
Ihr werdet geheilt von HIV, von Krebs und Rückenschmerzen, ruft der Pastor. Das Publikum klatscht und schreit in Ekstase.
Dem Volk wurde Reichtum und Heilung von allen Krankheiten ganz klar versprochen und in diesem Gottesdienst. Während dies im Gottesdienst so weitergeht, gehen Körbe im Publikum umher, um die Spenden einzusammeln. Es wird berichtet, dass die Pastoren sehr reich sind in Nigeria, einige wenige Pastoren. Dieser hier, der David Ibiomi, zog sich nach der Botschaft vor diesen 10.000 Menschen in die Präsidentensuite des Hotels vor Ort zurück, wo er gerade den ganzen Stock gemietet hatte für seine Leute. Es gibt Pastoren in Nigeria mit Villen, Privatflugzeugen und Helikoptern. Es gibt solche, welche ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar besitzen. Und 75% der Zuhörenden, vielleicht oder wahrscheinlich auch mehr, verdienen 2 Dollar pro Tag. In Nigeria sollen über 40 Millionen Menschen, also ein Viertel, der Pfingstgemeinde angehören und es werden immer mehr. In allen Ländern südlich des Sahara boomt die Pfingstbewegung, wie berichtet wird in dieser Radiosendung. Die Menschen sehnen sich nach Erleichterung im irdischen Leben. Hoppla, haben wir da etwas verpasst? Hier in unserer Gemeinde, im Bibelstudium? Dass dies bei uns in der Gemeinde nicht auch so zu und her geht, müssten wir uns und nicht nur wir, sondern auch Paulus von diesen Predigern korrigieren lassen? Paulus schreibt, 1. Korinther 4, Vers 10 bis 13, wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie auskehrig der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Nun, soweit die Worte des Paulus. Meiner Meinung nach klingt das nicht in keiner Weise nach Reichtum und Wohlergehen. Paulus ist arm und hat viel gelitten für die Wahrheit. Nein, nicht wir müssen uns korrigieren lassen, sondern diese Christen, die so predigen, welche durch solche Verkündigung dem ganzen christlichen Glauben Schaden zufügen und dessen Glaubwürdigkeit in Gefahr bringen. Wenn sicher auch etliche ihre Lebensumstände dort in Afrika verbessern können, so bleiben doch Woche für Woche die meisten Leute arm und krank. Trotzdem gehen sie wieder und wieder an solche Versammlungen, weil sie das irdische Wohl suchen und hoffen, dass Gott auch ihre Gebete erhört. Meiner Meinung nach sind sie irregeleitet. Was sagte Jesus zu seinen Jüngern und somit auch zu uns Menschen heute, welche sich nach seinen Grundsätzen ausrichten? Johannes 15, Vers 18 bis 20 spricht Jesus: Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Soweit die Worte Jesu. Im Alten Testament hat Gott dem Volk Israel tatsächlich Gesundheit und Wohlstand, Sieg über die Feinde sowie Fruchtbarkeit versprochen. Ein wunderbares Leben hat er ihnen tatsächlich versprochen, wenn sie Gott gehorchen. Wenn sie Gott gehorchen. Es war an eine Bedingung geknüpft. Dass dies eine alttestamentliche Verheißung ist, welche jener Zeit gilt, vernachlässigen die Pfingstprediger Afrikas. Und das zweite Wichtige, dass Gottes Wirken an den Gehorsam gegenüber Gott gebunden war, wird ebenso vernachlässigt. Aber die Israeliten zur Zeit des Alten Testaments haben Gott nicht gehorcht und auch wir können es nicht. Denn kein Mensch ist vollkommen. Wir sind Sünder und bleiben begnadigte Sünder. Daher kann dies gar nicht eintreten. Nun heißt das, dass wir nicht an die Wunder Gottes glauben, dass Blinde sehend werden, dass Lahme aufgehen können, dass Tote auferstehen können in der heutigen Zeit. Nein, auch wir glauben noch heute an diese Wunder Gottes. Jedoch überlassen wir es der Souveränität Gottes und lehren nicht, dass etwas falsch in deinem und meinem Glaubensleben ist, wenn keine sichtbaren Wunder geschehen. Wir betonen das größte Wunder, von welchem auch Jesus in unserem Predigttext mit der samaritischen Frau spricht. Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wovon spricht Jesus? In Johannes 7, Vers 37 bis 39 nimmt Jesus dieses Bild vom Trinken nochmals auf, wenn er sagt, Vers 37 bis 39 aus Kapitel 7, an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf, stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Jesus spricht vom Durst nach der Wahrheit, vom seelischen Durst des Menschen nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach dem ewigen Leben, nach der Befreiung aus den irdischen Qualen in die ewige Herrlichkeit. Jesus spricht vom Durst des Menschen, Gott zu kennen und Antworten für das Leben zu haben. Dein Durst, deine Suche nach der Wahrheit wird gestillt, wenn du an die Einzigartigkeit Jesu glaubst, dass Jesus nicht weniger als Gott ist, dass er auf der Erde ganz als Mensch jedoch sündlos lebte und durch den Tod am Kreuz von Golgatha dich und mich begnadigen kann, uns unsere Sünden vergeben kann. Durch diesen Glauben wird dein Durst und mein Durst gestillt, weil Gott, der Schöpfer, dich annimmt und dir seinen Heiligen Geist gibt, welcher dir nun im Leben hilft. Dies heißt nicht, dass wir Christen keine Schwierigkeiten, keine Probleme, keine Sehnsüchte, keine Fragen mehr haben. Diese bleiben bis ans Lebensende. Jedoch der grundsätzliche Durst nach der Wahrheit, nach Sicherheit, nach Gott, nach Vergebung ist gestillt. Durch den Glauben an Jesus bist du am Ziel deiner Suche angelangt. Wie die samaritische Frau sind wir jedoch immer wieder in Gefahr, dass wir zu sehr das Irdische, Wohlstand, Wohlergehen, Gesundheit, Anerkennung bei Menschen anstreben. Wenn ich halt also heute mit den Hinweisen auf die Pfingstgemeinden in Südafrika mit dem Zeigefinger auf andere Christen weise, welche das Irdische unbiblisch betonen, so ist das notwendig, meine ich, und gut. Jedoch müssen wir wieder daran denken, dass dann drei Finger auf mich weisen, auf uns zeigen. Kritisieren wir andere Christen und unser Leben bleibt dabei unglaubwürdig? Tragen wir dazu bei, dass das Christentum noch unglaubwürdiger wird für unsere Mitmenschen, die fern sind von Gott und die wir gerne erreichen möchten? Oder, und somit komme ich zum Schluss, wir tragen dazu bei, dass unsere Bibelauslegung, so wie wir die Bibel auslegen, und unsere Deutung der Geschehnisse um uns in der Welt und der Christenheit für unsere Kinder und für unsere Jugend unglaubwürdig erscheint, weil unser Leben sie nicht überzeugt. Und darin sind wir also, das haben wir schnell gemacht, aber an uns zu arbeiten, da sind wir immer wieder von Gott dazu aufgerufen. Dies bedeutet, dass wir immer wieder an unserem Vertrauen zu Gott zu arbeiten haben und daraus das Gute tun. Denn durch unser Vertrauen zu einem allmächtigen Gott, der diese alle Wunder noch heute tun kann, werden wir die größten Wunder erleben, die er in uns tut, indem wir unseren Lüsten durch seine Kraft nicht gehorchen müssen, sondern uns dem Guten widmen können. Und dazu schenke uns Gott Gnade und Gelingen. Amen. Wir beten.